Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Willkommen zu später Feiertagsstunde. Schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Abend.
Eine Zickzack-Strategie kann in der Politik durchaus zu unerwarteten Ergebnissen führen. Denn wer hätte vor gut 2 Monaten nach diesem Treffen im Weißen Haus erwartet, dass sich der ukrainische und der US-Präsident jemals wieder die Hand geben würden? Doch bei der Beerdigung des Papstes am vergangenen Wochenende blickten sie sich öffentlich wieder in die Augen. Und nun reichten sich USA und Ukraine doch die Hände. Und fast vergessen waren die Standpauke von Trump und Zelenskys Demütigung. In einem Abkommen beschließen beide Länder einen gemeinsamen Wiederaufbaufonds. Über einen Deal und seine Details Ulrich Ückerseifer.
In den USA scheint die Regierung mit dem Rohstoffdeal ziemlich zufrieden.
Ich freue mich, ein historisches Wirtschaftsabkommen zwischen den USA und der Ukraine ankündigen zu können, den US-ukrainischen Wiederaufbau-Investmentfonds. Das Abkommen deckt die Förderung von 57 verschiedenen Rohstoffen ab, von Titanium und Lithium über seltene Erden bis hin zu Öl und Gas. Die Vorkommen sind über die gesamte Ukraine verteilt. Und das sind die Kernpunkte des Abkommens. Gemeinsame Erschließung und Förderung der Rohstoffe. 10 Jahre soll es Geld aus dem Fonds für Wiederaufbau und Investitionen geben. Danach werden die Gewinne geteilt. Und auch künftige amerikanische Waffenlieferungen wie Luftabwehrsysteme sollen aus den Einnahmen des Fonds bezahlt werden. Experten in den USA begrüßen das in Washington unterzeichnete Abkommen. Diese Vereinbarung stärkt die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine, die jetzt stärker als Partner gesehen wird. Präsident Trump schätzt die Wirtschaft und sieht die Ukraine jetzt als etwas, dem man Aufmerksamkeit schenken sollte. Auch viele Menschen in der Ukraine nehmen das Abkommen positiv auf. Hoffen wir, dass das Abkommen hält, was es verspricht, dass die Amerikaner uns wieder unterstützen und der Krieg endlich beendet wird. Der Vorteil ist doch, dass die USA durch die Unterzeichnung des Abkommens Verpflichtungen eingehen, die Ukraine wieder aufzubauen. Das sind ja gewisse Garantien. Bis zum Abschluss des Abkommens war es ein schwieriger Weg. Erst das Vier-Augen-Gespräch von Trump und Zelensky im Vatikan brachte wohl echten Fortschritt. Wir sehen jetzt das erste Ergebnis dieses Treffens. Das ist wirklich historisch. Doch bis zu einem Frieden in der Ukraine ist es trotz des Abkommens noch ein weiter Weg. In der vergangenen Nacht hat es erneut russische Angriffe auf die ukrainischen Städte Sumy und Odessa gegeben.
Fragen wir nach bei Birgit Firnig in Kiew. Birgit, die USA bekommen Rohstoffe. Welchen Nutzen hat das Abkommen aber für die Ukraine?
Die Ukraine versprechen sich vor allem eine Annäherung der USA an die Ukraine und damit auch einen gewissen Schutz. Gewissermaßen sieht man das hier als Bekenntnis zur Ukraine und eben auch als den Glauben sozusagen der USA in eine friedliche Zukunft hier in der Ukraine. Man muss eben sehen, dass in diesem Abkommen ja jetzt auch ein Fonds geschaffen wird. Und dieser Fonds, der soll ja nicht nur die Rohstoffförderung sozusagen voranbringen, sondern eben auch bei dem Wiederaufbau der Ukraine helfen. Also 10 Jahre ist da der Zeitpunkt. Und das ist ja aus ukrainischer Sicht ein realistischer Zeitrahmen, um eben die Zerstörung, die hier angerichtet worden ist, auch wieder irgendwie in den Griff zu bekommen. Also für die Ukraine ist das heute ein großer Schritt nach vorne, von dem man eigentlich gehofft hatte, dass das nochmal möglich sei.
Wo es Vorteile gibt, da sind Nachteile oft nicht weit weg. Welche sind das?
Ja, in erster Linie fehlen dort Sicherheitsvereinbarungen, Sicherheitsgarantien, auf die natürlich Präsident Zelensky immer wieder gedrungen hat. Die sind nicht enthalten. Aber für die Ukrainer war es natürlich ein großer Fortschritt, dass es ihnen gelungen ist, sozusagen die Rückforderung, die Forderung von Zahlungen, die bereits geleistet wurden, also in Militärhilfen, dass man das abgewendet hat und das aus dem Vertrag streichen konnte.
Birgit Pfirnig in Kiew. Vielen Dank für diese Information und Einordnung. Dankeschön.
Gerne.
In den USA folgt auf die Nachricht vom Abkommen mit der Ukraine bereits die nächste. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Mike Waltz, gibt sein Amt auf. Hintergrund ist die sogenannte Chat-Gruppen-Affäre. Waltz hatte Angriffspläne des US-Militärs auf Houthi-Stellungen im Jemen mit hochrangigen Regierungsmitarbeitern in einer Chatgruppe bei Signal erörtert, die als nicht abhörsicher gilt. Damit zu Ulrich Ueckerseifer in Washington. Ulrich, warum musste Mike Waltz heute gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen sich hier viele in Washington und es gibt noch keine wirkliche Antwort darauf. Angezählt war er ja schon durch die gerade angesprochen, die Signal-Affäre. Es fiel einfach in seinen Zuständigkeitsbereich, dass der Atlantic-Reporter des Magazins eben dazu eingeladen wurde. Also allein dafür hätte er theoretisch schon vor Wochen seinen Job verlieren können, hat er erstmal nicht. Was man noch wissen muss, er gilt als sehr russlandkritisch. Das könnte Trump geärgert haben oder auch Personen aus Trumps Umfeld. Und zum Dritten, er war nicht so der nationale Sicherheitsberater, wie das andere in vergangenen Jahrzehnten waren. Er hatte eine relativ schwache Position. Aber welcher dieser möglichen Gründe jetzt der ausschlaggebende war und warum es heute war, da kann ich leider keine Aufklärung versprechen.
Mhm. Ulrich, wie geht es denn jetzt für Mike Waltz weiter?
Gut, könnte man sagen. Also er fliegt nicht einfach raus, er fällt weich, wäre eine mögliche Formulierung. Er wird Botschafter bei den Vereinten Nationen. Und das ist, wenn man Donald Trump kennt, der ja auch gerne mal Leute einfach so feuert, schon eine Sache, ja, die ist ganz okay. Und damit wird er vermutlich auch gut leben können.
Ulrich Ueckerseifer in Washington. Vielen Dank für den Moment. Dankeschön. Dass der Evangelische Kirchentag gerade in Hannover eine graue Veranstaltung wäre, das kann man wirklich nicht sagen. Die Sonne scheint, Hannover brummt und ist dabei ziemlich bunt. Von ganz jung bis recht reif ist alles dabei. Nur spiegelt das nicht unbedingt den Alltag in den Kirchenbänken wider. Die Kirche verliert Mitglieder und die, die noch da sind, werden immer älter. Eine echte Herausforderung für den Nachwuchs, wie Christina Harland am Rande des Kirchentags erfahren hat.
Der Kirchentag ist für Laura Schwier ein Muss. Die 25-jährige angehende Pastorin liebt alles, wofür die evangelische Laienbewegung steht. Gemeinschaft, Debatten, Aufbruchstimmung.
Meine Erwartungen sind, dass hier meine Meinungen tatsächlich geändert werden, aber auf eine gute Art und Weise. Dass ich mir verschiedene Meinungen anhören kann, dass ich mich mit Themen der Gesellschaft, der Politik, mit Themen, die mich als junge Person betreffen, aber auch Themen, die jetzt nicht so dolle in meinem Alltag vorhanden sind, beschäftigen kann und hören kann, Leute treffen kann, mit ihnen in Diskussion treten kann.
Ihre erste Station heute, ein Bibeldialog mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Schauspielhaus. Dort geht es um die Geschichte einer Mutter, die Jesus entschieden um die Heilung ihres Kindes bittet, obwohl der sie zunächst abweist. Ein Beispiel für Mut zum Widerspruch.
Das Schönste an dem Mut ist ein Muskel. Also das übt man. Ja. Das erste Mal ist das total aufwendig und noch Tage später zittert man so ein bisschen innerlich von so einer Situation. Und dann ist es das nächste Mal ein bisschen leichter. Ja. Und dann steckt man vielleicht ein paar Leute an. Ja. Und irgendwann ist es selbstverständlich.
Laura ist inzwischen auf dem Gelände angekommen. Das Wetter wie bestellt, die Stimmung entspannt. Den Segen gibt es hier auf Wunsch auch to go. Ein großes Fest der Selbstvergewisserung für eine Glaubensgemeinschaft in der Krise. Hier viele junge Menschen und Familien unterwegs. Der Gemeindealltag zu Hause dagegen geprägt von Älteren. Zudem, die Evangelische Kirche Deutschlands verliert stetig Mitglieder durch Sterbefälle und Austritte. 2024 kehrten 345.000 Menschen der Kirche den Rücken. Aktuell zählt sie nur noch rund 18 Millionen Mitglieder.
Wenn wir immer weniger werden, verlieren wir die Kraft, die christliche Haltung, Werte von Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit, Solidarität auch wirklich in die Gesellschaft zu tragen.
Da merke ich, ist ein Kirchentag ein enormer Schwung nach vorn. Und das brauchen wir gerade in diesen Zeiten, wo so viel auch sich zurückziehen, auch manchmal von Kirche zurückziehen.
Wenn Laura Schwier bald eine eigene Gemeinde im niedersächsischen Schaumburg hat, will sie dafür sorgen, dass ihre Kirche offen ist. Viele Gemeinden, sagt sie, bedienten immer nur die gleichen Milieus.
Wenn man da reingeht, merkt man richtig, ach, so richtig willkommen fühlt man sich doch nicht, wenn man dann doch aus einer anderen Zielgruppe sozusagen kommt. Und ich würde mich freuen, wenn unterschiedliche Menschen in Kontakt miteinander kommen. Ähnlich wie es hier auf dem Kirchentag immer, immer wieder passiert. Und das will ich mir mitnehmen und später auch gerne umsetzen.
Die evangelische Kirche benötigt Veränderung. Was möglich wäre, kann man sich auf dem Kirchentag in Hannover anschauen.
Wir gehen nach Rumänien, wo der Präsident als Staatsoberhaupt neben den üblichen Repräsentationsaufgaben auch politische Macht hat. So führt er das Kommando über die Streitkräfte und sitzt dem Sicherheitsrat vor, der auch über Militärhilfen entscheidet. Am Sonntag wird in dem NATO-Land ein neuer Präsident gewählt, nachdem die letzte Wahl wegen illegaler Einflussnahme Russlands vom obersten Gericht annulliert wurde. Als Favorit auf das höchste Amt gilt ein Ultranationalist, der Waffen- und Munitionslieferungen für die Ukraine strikt ablehnt. Nikolaus Neumeier.
1. Mai in einem weniger wohlhabenden Stadtviertel von Bukarest. Gesprächsthema beim Grillen am See, die Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag. Dieser Rentner macht sich keine großen Hoffnungen.
Ich stimme für den Wandel und für ein besseres Leben. Ich bin Rentner und mein Leben wird immer schlechter.
Viele Rumänen sind frustriert von Korruption und dem verkrusteten Parteiensystem. Sie wollen einen radikalen Politikwechsel und setzen auf den rechtsnationalen George Simion. Der ist bekennender Trump-Anhänger und gegen Militärhilfen für die Ukraine. Doch im Wahlkampf gibt er sich moderat.
Wir wollen eine starke Stimme in Europa sein und ich werde dafür im EU-Rat sorgen. Wir alle sollten uns darauf konzentrieren, die EU als Produktions- und Wirtschaftsstandort zu stärken.
Rückblick. Eigentlich fanden die Präsidentschaftswahlen schon im letzten November statt. Simeon kam damals nur auf den 4. Platz. Nach dem ersten Wahlgang lag der weitgehend unbekannte, aber betont russlandfreundliche Kalin Ceausescu vorne. Seinen Erfolg verdankte er, wie man inzwischen weiß, massiver Wahlbeeinflussung durch eine Kampagne auf TikTok. Die Wahl wurde annulliert, seither fühlen sich seine Anhänger betrogen. Michaiza und Diana begrüßen die Wahlwiederholung. Sie sehen die Chance, dass die Wahlen jetzt fair und demokratisch ablaufen werden.
Aus meiner Sicht war es die beste und richtige Entscheidung, den ersten Wahlgang abzusagen. Es gab viele Dinge, die nicht in Ordnung waren.
Die beiden sind Akademiker und wünschen sich Nikos Ordan als nächsten Präsidenten. Er gilt als entschlossener, liberaler Reformer. Der parteiunabhängige Oberbürgermeister von Bukarest könnte in die Stichwahl kommen. Katja Plate ist die Repräsentantin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rumänien. Sie geht davon aus, dass das Land auch bei einem Sieg des rechtsnationalen Simion auf EU-Kurs bleibt.
90% der Rumänen sehen sich ganz klar im westlichen Lager verankert. Nur 4% haben sich für eine Annäherung an Russland oder eine Verankerung so in der russischen Welt ausgesprochen. Also ich glaube, klarer geht es nicht.
Die Rentner im Park sind skeptisch, dass sich viel ändert.
Wenn ihnen das Ergebnis nicht passt, werden sie auch diese Wahl annullieren.
Sie haben kein Vertrauen in die Staatsorgane.
Und was heute sonst noch wichtig war, das hat Susanne jetzt für uns.
Unter dem Motto "Mach dich stark mit uns" haben bundesweit Hunderttausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für gute Arbeitsbedingungen und sichere Jobs demonstriert. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes fand dieses Mal in Chemnitz statt. Die DGB-Vorsitzende Fahimi hat Pläne der künftigen Bundesregierung für eine Lockerung von Arbeitszeitregeln scharf kritisiert. Man wolle einen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad. Beschäftigte seien nicht die Ursache der Wirtschaftsschwäche. Ab Mai treten in Deutschland auch einige Änderungen in Kraft, etwa beim Namensrecht. Von heute an dürfen Eheleute einen gemeinsamen Doppelnamen führen, egal ob mit oder ohne Bindestrich. Auch Kinder können fortan diesen Namen bekommen. Wer einen neuen Personalausweis oder Reisepass beantragt, braucht künftig ein digitales Passbild. Bis Ende Juli gilt jedoch eine Übergangsfrist. Und beim Biomüll gelten jetzt strengere Vorgaben. Wer Fremdstoffe darin entsorgt, riskiert ein Bußgeld. Seit Tagen kommt es in Syrien wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen 35 Drusen in einen Hinterhalt gelockt und von regierungstreuen Milizen getötet worden sein. Drusen sind eine religiöse Minderheit in Syrien. Viele von ihnen standen dem gestürzten syrischen Machthaber Assad nahe. Seit Montag sollen bei Gefechten zwischen bewaffneten Drusen und militanten Islamisten mehr als 100 Menschen getötet worden sein. In Kevela am Niederrhein hat die neue Wallfahrtssaison begonnen. Der katholische Weihbischof Lohmann öffnete die Pilgerpforte in der Basilika des Wallfahrtsortes mit drei symbolischen Hammerschlägen. Die Wallfahrt dauert bis Anfang November. Jährlich kommen mehr als 800.000 Pilger nach Kevela. Ziel der Gläubigen ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild Trösterin der Betrübten.
Oft genug sind die Fußballmänner aus Bayern ja der Grund für Langeweile in dem sonst so schönen Sport gewesen. Die bayerischen Frauen hingegen haben der Langeweile in ihrem Revier ein Ende gesetzt. Im DFB-Pokalfinale der Frauen hielten nämlich 10 Jahre am Stück die Wolfsburgerinnen die Trophäe in den Armen. Heute nun waren die Münchnerinnen dran. Pokalsiegerinnen nach einem ziemlich klaren 4:2 gegen Werder Bremen im Kölner Stadion. Und ein Spiel war es auch mit einem ziemlich klaren Motto. Das hieß nämlich: Schüller schnürt einen schönen Dreier. Thorsten Winkler.
Die Siegerpolonaise des neuen DFB-Pokalsiegers wollte kein Ende nehmen. Das Double für den FC Bayern München perfekt. Es war eine starke Leistung der neuen Titelträgerin und entsprechend groß die Freude.
Gerade sind es irgendwie zu viele Emotionen auf einmal. Man kann es noch gar nicht irgendwie fassen. Wir sind gerade einfach unheimlich stolz und glücklich.
Ein Erfolg vor allem dank einer Spielerin, Lea Schüller, die fast im Alleingang den FC Bayern zum Pokalsieg schoss.
Ich habe dreimal getroffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. War ein überragendes Spiel.
Nach nur 6 Minuten trifft Lea Schüller für den frischgebackenen deutschen Meister zum ersten Mal. Die frühe Führung für die Favoritinnen baut nach genau einer halben Stunde dann Caroline Simon aus. Doch dieses 2:0 hat nur bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte Bestand. Rieke Diekmann mit dem Anschlusstreffer für Werder. 2:1 der Pausenstand in Köln vor mehr als 45.000 Zuschauern. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und DFB-Präsident Bernd Neuendorf sehen nach dem Wechsel weiter starke Bayern. Lea Schüller stellt mit ihrem zweiten Treffer den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Und gut 10 Minuten vor dem Abpfiff folgt Treffer Nummer 3 für die Nationalspielerin zum 4:1. Den Schlusspunkt setzt dann Werder Bremen mit diesem Traumtor von Larissa Mühlhaus zum 4:2 Endstand. Das ändert aber nichts mehr am verdienten Erfolg der Bayern, die sich nach dem Gewinn der Meisterschaft am vergangenen Sonntag mit dem Feiern ja noch zurückhalten mussten.
Wir wussten ja, dass wir am Donnerstag, also 3 Tage später, wieder spielen werden. Und ich glaube, da sind wir alle Profi genug, dass wir uns nicht abschießen. Und heute sieht es anders aus, ja.
Also alles perfekt gelaufen für eine wilde Bayern-Party.
Die Bayern feiern und alle haben Feiertag und haben sich hoffentlich an der Sonnenfülle berauscht. Liebe Pila, geht's denn so weiter?
Ja, tatsächlich geht's nicht mehr ganz so lange so weiter, denn eine Kaltfront steht schon vor der Tür. Die sehen wir jetzt hier. Die liegt schon im Nordwesten Deutschlands. Morgen gehört zu einem Tief über Skandinavien. Da wird's im Vorfeld vor allem in der Mitte und im Süden noch mal sommerlich warm. Aber dahinter erreicht uns eben aus dem Norden deutlich kältere Luft. Und das sehen wir auch ganz schön an einem Strömungsfilm. Wenn wir jetzt hier auf die Farben gucken, rot, orange, noch mal die sommerliche Luft. Dann am Samstag vor allem dreht die Strömung auf Nord, bringt dann eben die kalte Luft mit sich und räumt die sommerliche Luft aus Deutschland aus. Heute Nacht ist es jetzt meistens erst einmal sternenklar. Von Norden ziehen aber schon erste Wolkenfelder durch. Ganz im Morgen früh oder im Morgengrauen fallen schon erste Tropfen im Norden. Dann morgen tagsüber vor allem in der Mitte und im Süden noch viel Sonnenschein und dann aus Norden immer dichtere Wolken. Das ist jetzt eben diese Kaltfront, an der dann eben auch Schauer und auch zum Teil kräftige Gewitter entstehen können. Teilweise auch mit schweren Sturmböen oder auch größerem Hagel. Die Temperaturen gehen heute Nacht dabei zurück auf Werte von rund 17 bis 7 Grad mit den höchsten Werten so am Niederrhein. Und morgen dann eben der vorerst letzte Tag, wo es nochmal verbreitet sommerlich warm wird. Meistens haben wir Werte von 26 bis sogar 30 Grad am Oberrhein. Und an den Küsten, da ist es schon etwas kühler, da kam die kalte Luft schon etwas früher an. Am Samstag rutscht dann diese Kaltfront noch weiter in die Mitte Deutschlands. Dann eben dort dichte Wolken, Schauer und auch Gewitter. Im Süden auch schon einzelne Schauer, von Norden her schon meist trocken. Am Sonntag hat uns die kalte Luft dann schon insgesamt erreicht. Es ist auch dort im Süden wechselhaft und nicht mal mehr ganz 20 Grad warm.
Trotz aller Kaltfronten, Regen ist ja auch nicht schlecht. Vielen lieben Dank, Pila Bossmann. Dankeschön. Wir sind durch. Manche nehmen morgen ja einen Brückentag. Das Erste schlägt jetzt die Brücke zur Arbeit.
Nämlich mit Berichten vom 1. Mai und dem Kampf um die Arbeitszeit.
Morgen sind wir wieder da und sagen jetzt erstmal Tschüss.
Tschüss.